Lebensentwürfe im Wandel. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit diesem Thema? Ich glaube, dass es unserem Auftrag von Jesus entspricht. Denn Jesus möchte, dass wir das Evangelium anderen Menschen weitergeben. Um aber eine gute Nachricht, die Liebe Gottes, anderen weitergeben zu können, muss man am Puls der Zeit sein. Wahrnehmen, was es für ganz unterschiedliche Menschen und Lebenssituationen gibt in unserer Gesellschaft. Also wahrnehmen, was sind das für Menschen, mit denen wir leben und denen wir mit der Liebe Jesu begegnen wollen. Vor wenigen Tagen, letzte Woche, wurde der Mikrozensus von Hessen veröffentlicht. Und die Hauptnachricht war, dass die Einpersonenhaushalte die häufigste Haushaltsform in Hessen sind. 1,3 Millionen Menschen leben in Hessen in Einpersonenhaushalt. 42% leben allein und in Großstädten wie Kassel 51,1% der Menschen. Und hinsichtlich von Alter und Geschlecht waren die Seniorinnen am häufigsten vertreten. Fast jede zweite alleinlebende Frau in Hessen war 65 Jahre oder älter. Nun, nicht jeder Mensch, der alleine lebt, häuslich, würde sich selber als Single bezeichnen. Aber das ist die Art, wie unser Staat zählt, nämlich mehr als die Hälfte in Kassel leben alleine in ihren Räumen. Für unsere Predigt übernehme ich die Definition aus dem Buch, das wir gerade erwähnt hatten, die Single-Studie von Empirica, hier von der CVJM-Hochschule in Kassel. Singles sind Menschen, die nach eigenen Angaben keine feste Partnerschaft führen. Und der langfristige Trend, der ist ganz klar, immer mehr leben so. Immer mehr Singles leben in unserer Gesellschaft. Es ist keine kleine randständige Gruppe, sondern bis zu 30%, jeder Dritte in der Altersgruppe von 18 bis 65, lebt ohne eine feste Partnerschaft. Früher gab es weniger Singles. Woran liegt das eigentlich? Das liegt auch an den Lebensentwürfen im Wandel, ein bisschen an der Geschichte der Familie. Ich möchte euch das ein bisschen anschaulich machen. Im 18. Jahrhundert gab es eigentlich keine Singles nach heutigem Verständnis. Das lag daran, dass die Menschen als Großfamilien, und zwar als wirtschaftliche Versorgungsgemeinschaft, zusammenlebten, unter einem Dach. Und die Ehen waren nicht Liebesheiraten, wo man nur jemanden geheiratet hat, wenn man ihn besonders mochte, sondern man hat geheiratet, um den Besitz weiterzugeben, die gesellschaftliche Position zu wahren und natürlich um Nachkommen zu erzeugen. Die Ehe war als Privileg, aber auch eine Pflicht. Und der Status der Frau in der Vormoderne war schutzlos und weniger selbstbestimmt. In der Ehe verfügte der Mann über die Frau, auch gesetzlich. Und dieses Bild von Großfamilie und jeder ist verheiratet oder lebt in dieser Großfamilie und würde sich selbst nicht als Single bezeichnen, das ist sehr dominant gewesen. Und erst im 19. und 20. Jahrhundert gibt es diese bürgerliche Kleinfamilie, die sich bildet. Und zwar besonders in den Städten, auf den Großfamilien auf dem Land, in den Städten kleine Familien oder auch sogar ledige Arbeiter, die aber auch nicht alleine leben, sondern als Untermieter oder sogar in Arbeitsstätten. Und der privilegierte, alleinlebende Junggeselle, der rumreist und das lebt, das war ganz, ganz selten. Und für Frauen auch verboten. Und erst durch das Rentensystem gab es überhaupt für RentnerInnen die Möglichkeit und auch für Witwen überhaupt allein zu leben und sich nicht jemanden anschließen zu müssen, allein aus wirtschaftlichen Gründen. Und in den 50er Jahren, hier habe ich ein paar Originalplakate aus den 50er Jahren von Karstadt und anderen Einkaufshäusern, ist dieses Bild der Kleinfamilie, Vater, Mutter, ein, zwei Kinder, ganz, ganz prägend. Und in dieser Zeit war es auch so, es wurde sehr jung geheiratet. Es gab einen Rekordtief an Scheidungszahlen und ganz strenge Moralvorstellungen, deshalb auch weniger Scheidungen, weil das einfach undenkbar war. Ledige wurden sogar diffamiert, verspottet, als Jungfer, als Flittchen oder als Hagestolz. Bist du etwa zu stolz zum Heiraten? Und 1957 hat ein damals anerkannter Psychotherapeut Erich Stern behauptet, Ledige seien therapiebedürftig. Sie hätten bei der wichtigsten Lebensaufgabe versagt, nämlich sich einen Partner zu suchen. Das sind Stigmatisierungen, Abstempelungen. Das ist kein Bibeltext. Das ist unsere Kultur in Deutschland, wie wir geprägt wurden in den 50er Jahren. Und dann gibt es auch Traditionen, die Menschen abstempeln. Mit 30 muss man die Rathaustreppe fegen. Die wurde vorher mit Sägespäne oder Kronkorken verschmutzt und bis man von einer sogenannten Jungfrau mit einem Kuss erlöst wird oder sich freikauft. Das mag ja als lustiges Event erscheinen, aber es hat ja irgendwie einen bitteren Beigeschmack. Es inszeniert quasi eine Stigmatisierung. Erst in den 60er und 70er Jahren werden Werte von Selbstbestimmung und Individualismus größer und Ledige entstehen als eigenständige Lebensform. Und erst in den 70er Jahren kommt auch der Begriff Single aus USA nach Deutschland und wird gebräuchlich. Und Singles befinden sich seitdem eigentlich gesellschaftlich in einer ungewöhnlichen Spannung. Manchmal wird Single-Sein idealisiert, sozusagen als größtmögliche Freiheit und Schönheit des Lebens, und manchmal deutlich abgewertet. Zur Idealisierung gehören in der Popkultur Fernsehserien, zum Beispiel die Serie Friends oder Sex in the City in den 90ern und Anfang der 20er Jahre. Die Serie Sex in the City klingt jetzt so sexistisch. Das sind 4 Single-Frauen in New York und jede verkörpert ein bestimmtes Klischee von Single-Dasein. Die Karrierefrau, die keinen Partner braucht und so weiter. Ich muss das nicht ausführen. Wenn ihr die Serie nicht kennt, müsst ihr sie nicht gucken. Wenn ihr sie kennt, könnt ihr dran anknüpfen. Aber gleichzeitig zu solchen Serien gibt es das Paarideal von der romantischen Liebe und immer noch diese große Erzählung wie in den Märchen, dass der Prinz doch die Prinzessin küsst und die Prinzessin nur darauf wartet, das ist eigentlich ihr Lebenssinn, dass endlich der Prinz vorbeireitet oder man sogar ein Frosch ist. Und jetzt, wenn wir jetzt als Christinnen und Christen dem Ganzen auf die Spur kommen, wie selbstkritisch gehen wir damit um, ob wir unterscheiden können zwischen der Kultur, die uns prägt, in der wir leben, die wir übernehmen, und dem, was wirklich christlicher Glaube ist? Können wir das unterscheiden? Verkörpern wir manchmal auch die Erwartung der Eltern und der Großeltern, dass die Kinder doch nun endlich einen Partner oder eine Partnerin finden sollten? Nun gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe und Ursachen, die dazu führen, dass Menschen als Singles leben. Ihr habt eben 2 Porträts gehört und da habt ihr schon gehört, wie differenziert eine Christin und ein Christ jeweils darüber nachdenken, was sie beim Single-Sein beschäftigt. Und nur weil ich 2 Menschen kenne, kenne ich noch nicht alle. Es gibt ja noch viel mehr Lebenssituationen. Aber wenn man in Studien Singles direkt befragt, warum bist du Singles, was sagen sie über sich? Eine Sammlung von 5 Antworten und die ist natürlich nicht vollständig. Einige sagen, 90% der Singles sagen, ich habe hohe Ansprüche an eine Partnerschaft. Ja, bevor ich mit dieser Person eine Partnerschaft eingehe, muss sie dies und das und jenes. Mehrheitlich gehen die Befragten davon aus, dass die geeignete Partnerin oder den geeigneten Partner, dass ich den noch nicht gefunden habe. Das ist auch eine Antwort. Andere Antworten, 40%, blicken eher selbstkritisch auf sich und sagen, ja, es ist auch nicht so einfach, jemanden zu finden, der zu mir passt, so originell wie ich bin. Und 30% spüren einen großen Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit, der einem Leben zu zweit eigentlich entgegensteht. Und dann gibt es auch eine schmerzhafte Seite, denn es gibt ja auch Menschen, die jetzt ohne feste Partnerschaft leben, weil sie mal in einer festen Partnerschaft waren und dort negative, verletzende Erfahrungen gemacht haben, die dazu führen, dass sie keine neue Partnerschaft beginnen wollen. Es gibt nicht die eine Ursache für das Single-Dasein, und es ist bei weitem nicht immer die eigene Wahl. Warum reden wir in einem Gottesdienst darüber? Was ist die Aufgabe als christliche Gemeinde im Umgang mit Singles? Meine Haltung bei diesem ganzen Thema der Lebensentwürfe ist, aus meiner Sicht, unsere Aufgabe ist es nicht, Lebensentwürfe zu bewerten und zu normieren. Unsere Aufgabe ist es nicht, eine Kultur zu schaffen, in der Menschen reinkommen und sich fragen müssen, wie werde ich hier bewertet? Wie wird das skaliert, wie ich lebe? Ist das richtig oder falsch? Sondern ich glaube, unsere Haltung, meine Haltung, die ich einüben, lernen möchte, ist, wahrzunehmen, wie Menschen leben, sie wertzuschätzen und Begleitung anzubieten. Nicht zu sagen, was besser oder schlechter oder besonders gut sei, sondern unsere Rolle als Christen ist nicht, Lebensformen zu normieren, ihnen ein vorgefertigtes Modell zu geben. Als Kirche haben wir nicht den Auftrag, die Vorstellung von Familie oder anderen Lebensformen zu normieren, sondern das, was da ist, so wie Menschen sind, sie anzunehmen und in ihrer Lebensreise, ihrer geistlichen Reise zu begleiten. Jesus hat eben nicht gesagt, kommt her zu mir alle und werdet heiratet. Übrigens, Jesus war ja selber Single, da komme ich gleich noch zu sprechen drauf. Sondern er hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dieser Bibelvers aus Matthäus 11, 28 ist interessant, weil die Mühsal und das Beladensein seiner Zeit war, dass viele seiner Nachfolger Regeln aufgestellt haben, wie man zu leben hat. Und er sagt, von dieser Last der ganzen Regeln, wie man zu leben hat, die will ich euch abnehmen. Das sagt Jesus Menschen, die unter der Last der Regeln und Vorschriften ihrer Zeit zusammenbrechen. Oder anders gesagt, die sich nicht geliebt fühlen, nicht angenommen, nicht wertgeschätzt, nicht gesehen, nicht angenommen fühlen. Und zu ihnen sagt Jesus, zu uns allen sagt Jesus, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Also wenn unsere Haltung ist, dass wir wahrnehmen, wertschätzen, begleiten, dann ändert sich etwas. Oder mit den Worten unserer Leitwerte, christusorientiert, gemeinsam und liebevoll. Das ist ja eine Art, mit Menschen umzugehen. Gemeinsam heißt Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, als Singles, als Verheiratete, ohne Kind oder mit Kindern, als Verwitwete und vieles, vieles mehr. Dazu braucht es Sensibilität und das muss man einüben, ja muss, es führt gar keinen Weg dran vorbei, es ist kein Zwang, sondern eine Notwendigkeit. Jesus war lebenslang Single. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass Jesus ein Leben lang ledig war? Es gibt immer mal so Gerüchte, aber die Evangelien sind eindeutig. Jesus lebte als lediger Mann und Wanderprediger. Und das war für seine Zeit sehr ungewöhnlich. Das war eine ganz spezielle Lebensform, das war eine Ausnahme zu seiner Zeit. Im Judentum hat man den Schöpfungsauftrag, seid fruchtbar und mehret euch, so verstanden, dass auch Rabbinen verheiratet waren und viele, viele Kinder hatten. Und wir kennen das heute noch aus orthodoxen jüdischen Familien. Jesus lebte ganz allein, hatte keine Kinder, keine Partnerin. Das war eigentlich ein Skandal für seine Zeit. Und Jesus sprach auch sehr offen darüber, wie schwierig es ist, eine Ehe zu führen, was dazu führt, dass sie geschieden wird. Und seine Jünger, als sie mit ihm darüber sprachen, kamen dann zu der Reaktion, dass sie sagten, na dann ist es ja vielleicht besser, gar nicht zu heiraten, wenn es so schwierig ist. Eigentlich eine erstaunliche Feststellung für die damalige Zeit. Und als Christen haben wir das vielleicht vergessen. Heiraten war nicht immer der beste Weg für jeden. Jesus hat sich gegen Erwartungen seiner eigenen Familie sehr stark abgegrenzt. Gegenüber seinen Eltern und Geschwistern hat er ein Wort gesagt, das ziemlich schroff ist. Er hat gesagt, meine Mutter und meine Brüder, wer sind die? Das sind die, die das Wort Gottes hören und tun. Und seine Mutter und seine Geschwister ließ er vor der Tür stehen. Lukas 8. Das war nicht immer und zu jedem Situation der Fall. Er war ja auch viel mit seiner Familie zusammen. Aber er konnte auch sagen, Familie ist nicht das Wichtigste. Jesus selber. Was hat nun Jesus zu der Lebensform jenseits der Ehe gesagt? Er hat sich an einer Stelle dazu geäußert und das ist nicht leicht zu verstehen und das wusste Jesus offensichtlich, denn das hat er gleich gesagt. Er hat gesagt in Matthäus 19, Abvers 11, nicht alle werden verstehen, was ich jetzt sage. Nur die, denen Gott das Verstehen schenkt. Es gibt Männer, die sind von Geburt an zur Ehe unfähig. Andere werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht. Wieder andere verzichten auf die Ehe, weil sie ganz für das Himmelreich da sein wollen. Wer das verstehen kann, soll es verstehen. Matthäus 19. Von hinten gelesen verstehe ich den letzten Satz am besten, weil er sagt, es gibt Menschen, die im Einsatz für das Reich Gottes ganz bewusst auf eine Partnerschaft verzichten. Das ist sozusagen Single by Choice, ein Leben ohne Partnerschaft als bewusste eigene Entscheidung und als eine seltene Gabe der Ehelosigkeit, nämlich als ein Verzicht auf Partnerschaft. Und in dieser Tradition wurden Diakonissenhäuser gegründet, katholische und evangelische Klöster mit Mönchen, bis heute. In dieser Tradition steht das katholische Zölibat von Priestern. Das ist eine Form der bewussten Entscheidung zu verzichten auf Partnerschaft für das Reich Gottes. Eine Berufung zu einem Lebensstil, die auch Wertschätzung verdient. Als ich Teenager war, haben wir uns natürlich dann alle gefragt, ja, bin ich jetzt berufen zur Ehelosigkeit? Und im Gabenkatalog stand dann, wenn du irgendwie eine Freundin hast und so, kannst du da schon mal Nein ankreuzen. Also natürlich, es ist nicht zum Spaß, sondern es ist eine Besonderheit. Es ist nicht die Kernaufgabe. Und es sind wahrscheinlich 4% der Menschen, wenn man rein statistisch daran geht, die zu so einem Lebensstil berufen sind. In dieser Tradition verstehe ich auch Jesus selber. Der hat sich nämlich in seinem Dienst der Verkündigung als Wanderprediger hingegeben. Er hat dann keine Rücksicht nehmen müssen auf seine eigene Partnerin und auf seine Kinder. Er zog allein, nicht allein, immer mit Gruppen, aber er zog nicht verheiratet durch Israel und blieb dabei ledig. Und diese Freiheit ermöglichte ihm Flexibilität beim Reisen und bei allem. Nun spricht er aber in diesem Text Matthäus 19 noch zwei andere Situationen ein. Und das ist der Anfang des Textes. Hier steht von Menschen, die von Geburt an zur Ehe unfähig sind. Wie kann das sein? Griechisch steht hier oinochoi, verschnitten. Man könnte also erstmal wörtlich von Eunuchen ausgehen. Das waren zunächst Männer, die einer Kastration unterzogen wurden und die waren dann ihrer Fruchtbarkeit beraubt. Und es gab zum Beispiel einen Harem am Hof und dort wurden Eunuchen eingesetzt. Aber Jesus hatte gar nicht Eunuchen und Harems vor Augen, weil das zu seiner Zeit schon gar nicht mehr die Kultur war und das betraf seine Hörer gar nicht. Er muss es also irgendwie im übertragenen Sinne gemeint haben. Jesus sprengt hier selbst die Vorstellung, die wörtliche Vorstellung von verschnitten sein. Er spricht von Menschen, die von Geburt an anders sind. Wen könnte man darunter verstehen? Menschen, die nicht den Wunsch nach einer Partnerschaft haben. Menschen, die, heute würden wir sagen, vielleicht sogar asexuell sind, die sagen, nein, ich habe keine Hinziehungskraft zu einem anderen Geschlecht. Menschen, die sich nicht hingezogen fühlen zum gegenüberliegenden Geschlecht. Und es wäre auch möglich, hier Menschen zu verstehen, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen oder die einfach ungeschlechtlich leben wollen. Solche Besonderheiten spricht Jesus schon in seiner Zeit an. Und deshalb sagt er, es ist schwer zu verstehen. Mal sehen, wer von euch die Weisheit bekommt, das zu verstehen. Es ist nicht die Mehrheit der Menschen, es ist ungewöhnlich. Aber Jesus nimmt es wahr und er kritisiert es nicht. Und dann spricht er von einer zweiten Gruppe von Menschen, die durch den Eingriff von Menschen unfähig gemacht wurden zur Ehe. Nun könnte man auch da wieder nur den äußeren Eingriff meinen, aber er meint, glaube ich, den inneren Eingriff. Es gibt heute auch keine Eunuchen quasi mehr, aber sehr verschiedene Menschen, die innerlich unfähig zur Partnerschaft gemacht wurden. Es gibt Ereignisse, welche die Fähigkeit zur Beziehung und zur Bindung so stark beeinträchtigen und stören können. Das heißt, Kinder können mit großen Hypotheken ins Leben starten und es schwer haben, eine feste Partnerschaft und einen Wunsch danach zu entwickeln. Ich glaube, Jesus würde, wenn er heute hier wäre, noch weitere Themen ansprechen, die uns zum Thema Christ und Single interessieren. Ich behaupte nicht, dass dieser Text alle Fragen beantwortet, aber er ist ein Gesprächspartner, finde ich, für unser Thema. Denn ich finde es herausragend wichtig. Jesus hat an keiner Stelle zur Ehe sozusagen für jeden eingeladen, also jedem dieselbe Lebensform befohlen, sondern er konnte offensichtlich mit dieser Vielfalt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, liebevoll umgehen. Ja, und bei diesem Thema kommt man an einer zweiten Person nicht vorbei. Paulus, der Gemeindegründer, Apostel, war lebenslang Single. Und der hat sich nun zu unserem Thema auch außergewöhnlich klar zu seinem eigenen Lebensstil als lediger Mann, Gemeindegründer, Autor, heute würde man Podcaster sagen, Reisender geäußert. Er schreibt in seinem Brief an die Korinther in Kapitel 7 zur Fragen der Ehe und der Ehelosigkeit. Und ihm wurden wahrscheinlich Fragen gestellt, die wir nicht mehr als Briefe haben, aber wir merken, er geht auf Fragen ein, wie zum Beispiel, ja, wie gehen wir denn jetzt mit den Unverheirateten in der Gemeinde um und wie gehen wir mit den Witwen um? Und dazu nimmt Paulus in seinem Brief Stellung. Und er schreibt in 1. Korinther 7, mir wäre es ja lieber, wenn alle Menschen so leben könnten wie ich. Doch jeder hat von Gott seine eigene Gabe bekommen, der eine diese, der andere jene. Den Ledigen und den Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie wie ich unverheiratet bleiben. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als sich im brennenden Verlangen zu verzehren. Und in Vers 25, im selben Kapitel, sagt er noch zu der Frage nach den ledigen Frauen: Ich habe dazu keine Anweisung vom Herrn. Doch ich gebe euch einen Rat. Auch interessant, ne? Er sagt nicht, Gott hat mir gesagt, du sollst so leben oder ihr, sondern er sagt, hier ein Ratschlag, denkt darüber nach. Weil der Herr mich in seiner Gnade berufen hat, könnt ihr mir vertrauen. In den gegenwärtigen schwierigen Verhältnissen halte ich Folgendes für richtig: Es ist für einen Menschen gut, ledig zu bleiben. Und dann führt Paulus noch im selben Abschnitt aus, naja, wenn eine Frau verheiratet ist, dann will sie ihrem Mann gefallen und macht sich Sorgen darum, dass es ihrem Mann gut geht. Und umgekehrt, wenn ein Mann verheiratet ist, dann will er seiner Frau gefallen und ist abgelenkt vom Wichtigsten, nämlich Gott zu gefallen. Und deshalb sagt er ja, dann am besten eigentlich nicht heiraten, weil dann könnt ihr euch auf Gott konzentrieren. Interessant übrigens, das kommt dann nochmal wieder, wenn wir über Rollenbilder sprechen, dass Paulus hier Männer und Frauen völlig auf Augenhöhe behandelt und die Sehnsucht zueinander ist gleichwertig und auch das Gefallenwollen. Aber das, da biegen wir jetzt nicht ab, weil wir sind ja dabei, dass Paulus sagt, erstaunlich, Ehelosigkeit und Ehe sind bei Paulus gleich wertvoll. Beides hat Vor- und Nachteile und das wägt er ab. Und es gibt für ihn keinen Grund, warum das eine dem anderen übergeordnet wird. Das ist doch interessant für uns als Christinnen, oder nicht? Weil wir folgen doch nicht den Bildern der 50er Jahre und sagen, das ist unsere Heilige Schrift, so sollt ihr leben, hat doch schon der Herr Jesus und der Paulus gesagt. Hat er nicht. Das finde ich schon herausfordernd. Er meinte auch nicht, man muss jetzt ein lebenslang ehelos bleiben, das wäre das Beste. Er sagt, nö, wenn ihr den Wunsch habt nach Partnerschaft, dann heiratet. Und zugleich stärkt er die Ledigen in ihrer Unabhängigkeit und Freiheit zu bleiben. Ein Grund hat er für all das. Er sagt, alle Kraft, der Fokus im Leben, der sollte eigentlich gar nicht auf Menschen gerichtet sein, weder auf sich selbst noch auf andere, sondern darauf, Gott zu gefallen, nicht zum Gefallen anderer Menschen zu leben. Ob mit oder ohne Partnerschaft, das Wichtigste für Paulus ist ein Leben mit oder ohne Gott. Dazu möchte er die Leute wachrütteln, seine Jüngerinnen und Jünger. Ihr habt vorhin diese Porträts gehört von zwei Singles. Und die haben ganz unterschiedlich differenziert über ihre Lebenssituation sie selbst betrachtet. Sie haben gesagt, ja, manchmal ist völlige Zufriedenheit da, manchmal relative Zufriedenheit, manchmal auch Unzufriedenheit. Und ich denke, auch Ehepaare würden das von sich wahrscheinlich ähnlich sagen. Ich wäre immer skeptisch, wenn Menschen ihre Ehe idealisieren und sagen, ich bin glücklich verheiratet und wir verstehen uns immer und wir streiten uns nie und wir sind immer harmonisch und es ist eigentlich fast wie im Himmel schon. Also ich würde das natürlich über unsere Ehe sagen, jedenfalls öffentlich. Aber wir merken doch, die Idealisierung von Ehe ist auch nicht die Lösung. Natürlich ist es ein großes Glück und gleichzeitig das als Nonplusultra zu beschreiben, es ist aber auch nicht die totale Katastrophe. Und so ist es mit dem Single-Sein auch. Die Betroffenen selber, betroffen ist vielleicht das falsche Wort, die Menschen, die das selber erleben, würden es nicht so beschreiben, sondern differenziert. Wer unterscheidet, hat mehr vom Leben. Ja? Was ist das Wichtigste? Jesus Christus spricht zu allen: Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Und den Lebenssinn, die Lebenswerte zu finden, die Lebenswürde, das hängt bei Jesus nicht an einem äußeren Beziehungsstatus. Es hängt nicht am Beziehungsstatus. Es hängt nicht an den äußeren Umständen des Lebens. Die Fülle des Lebens hängt an Jesus. Und im Blick auf die Singles würde ich uns schon jetzt herausfordern als Gemeinde zu fragen, wie können wir als Gemeinde singlefreundlich sein oder singlefreundlicher? Ein paar Ideen dazu. Es beginnt natürlich mit der Haltung. Wahrzunehmen, dass es Singles gibt. Wahrzunehmen und das wertzuschätzen. Und in der Sprache sensibel dafür zu sein. Wie ich über sie spreche, wie ich mit ihnen spreche, wie ich von ihnen spreche. Und der Wunsch nach eigenen sozialen Veranstaltungen für Singles wird von Singles manchmal unterschiedlich beurteilt. Viele von ihnen wünschen sich das, dass es auch Veranstaltungen für Singles gibt. Übrigens, wenn wir einen Trauercafé anbieten, ist das auch nicht nur für Singles, aber viele von denen, die trauern, trauern, weil sie einen Lebenspartner verloren haben. Und es ist auch für Menschen, die vielleicht trauern, weil ein Kind gestorben ist, kann also auch verheiratet sein, aber es ist auch eine Facette davon, dass wir ein Angebot, ein soziales Angebot für Singles machen. Aber es gäbe ganz andere Möglichkeiten noch. Menschen zu unterstützen durch Gebet, wenn sie danach fragen oder einfach, weil wir von ihnen wissen. Vielleicht auch Kurse anzubieten und auch sie in die Leitung einzubinden. Das sind übrigens alles Antworten von Singles selber, wenn sie darüber nachdenken, was wünsche ich mir von einer Gemeinde, wenn sie single-friendly, wenn sie single-freundlich sein soll. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen O-Ton mitbringen, nämlich von Katja Zimmermann. Ich kenne Katja schon länger als profilierte Singer-Songwriterin, mag ihre Musik, sie hat eigene Alben herausgebracht, sie singt auch häufig in Bands, auch mit Jan Priemke, aber auch ganz anderen Bands bei christlichen Konzerten mit. Vielleicht habt ihr ihre Stimme schon gehört, ohne dass ihr wusstet, dass es Katja Zimmermann hat eigene Alben veröffentlicht, wie ich schon erwähnt habe. Und sie hat auch ein Buch geschrieben zu unserem Thema. Zuerst geliebt, wenn Gott dir ein Solo schenkt. Interessantes Bild. Sie hat ein schönes Bild dafür gefunden, wie sie ihre eigene Lebenssituation beschreibt, aus der Musik. Wenn im Chor nämlich jemand ein Solo singen darf, ist das ja eigentlich wie eine Auszeichnung. Nicht jeder darf ein Solo singen, weil man da besonders gut singen können muss. Und so versteht sie nach einem längeren Weg ihr Single-Dasein im Moment, auch wenn sie weiterhin den Wunsch nach Partnerschaft nicht völlig abgelegt hat. Aus ihrem Buch möchte ich zum Ende etwas zitieren. Was ihr schwer daran ist, Single zu sein und wie es auch sich verwandelt hat. Ich bin Single. Dieser Satz kostete mich früher mein ganzes Selbstvertrauen. Einfach zu bekennen, dass ich eben nicht vergeben und auch noch nicht verheiratet war, gar nicht so schlimm, oder? Doch, für mich war dieses Bekenntnis deshalb schlimm, weil ich glaubte, dass diese Worte etwas über meinen Wert aussagen würden, über meinen Marktwert quasi. Denn wenn was noch zu haben, also noch was auf dem Markt ist, noch im Regal steht, einfach nicht gekauft wird, dann scheint es nicht wertvoll genug zu sein, dass es jemand mit nach Hause nimmt. Das war mein Stempel, von mir selber aufgedrückt. Vielleicht auch ein wenig von der Gesellschaft, so gesehen. Nicht so wertvoll, nicht so schön, nicht so interessant, um ausgewählt zu werden. Und deshalb gab es für mich nichts Schlimmeres als diesen einen Brauch bei Hochzeiten. Ich habe ihn gehasst, ich habe ihn gefürchtet. Und wenn es ging, ihn vermieden, mich mit Händen und Füßen gesträubt, um nicht bloßgestellt zu werden. Denn nach dieser Tradition versammeln sich alle noch nicht verheirateten weiblichen Gäste der Hochzeitsgesellschaft an einer Stelle und dann wirft die Braut rückwärts den Brautstrauß. Und die Tradition sagt, dass diejenige, die den Strauß fängt, als nächstes heiraten wird. Was ich daran sah, Katja Zimmermann, war keine Tradition, kein Spaß, kein Gefallen, den ich der Braut tat. Was ich sah, war reine Folter. Ich sah, dass ich als Single bloßgestellt werde, weil jeder allein durch die Tatsache, dass ich da stand, inmitten all der unverheirateten Frauen erkennen konnte, dass ich noch keinen abgekriegt hatte, dass ich ein Ladenhüter war. Und diese Blöße wollte ich mir nicht geben. Deshalb verweigerte ich die Teilnahme an dieser Tradition. Doch ein paar Jahre und einige Hochzeiten später entschied ich mich dafür, dass es mir ab jetzt egal wäre, was die anderen dachten. Dass es mir egal wäre, ob sich andere wunderten, warum ich nun bisher keinen Mann abgekriegt hatte und ob es etwas mit mir nicht stimmt. Ich hatte gelernt, zu mir und zu meinem Leben als Solistin zu stehen. Ich beschloss, ab der nächsten Hochzeit mache ich einfach mit. Spannend fand ich, dass ich ab diesem Zeitpunkt, als ich entschied, dass mir die Gedanken der anderen nichts mehr ausmachten, auf keine Hochzeit mehr war, wo das Brautstraußwerfen angeboten wurde. Und das über Jahre hinweg. Aber dann beschreibt sie in ihrem Text, wie sie selber Trauzeugin wurde und ausgerechnet die Braut, bei der sie Trauzeugin war, sich unbedingt gewünscht hat, dass es ein Brautstraußwerfen gab. Jetzt musste sie das sogar organisieren. Und dann schrieb sie: Glaube ich an diese Tradition und daran, dass die Fängerin des Straußes als nächstes heiraten wird? Nein, für mich ist das Aberglaube. Und die Vergangenheit hält auch genug Gegenbeweise bereit. Am Ende ist meine Teilnahme einfach eine nette Geste der Braut gegenüber und kein Grund, vor Scham im Erdboden zu versinken. Für mich war dieses erste Mal nach langer Zeit vor allem eins, der Moment, in dem ich zu mir stehen konnte und sagen konnte, wer ich bin. Eine Frau, die ihr Leben genießt, die Gaben einsetzt, die Gott ihr mitgegeben hat. Eine Frau, die weiß, wer sie ist und die sich selbst genauso liebt und geliebt wird von Gott. Und das ist für mich, für diese Predigt auch das Wichtigste, dass wir geliebt von Gott sind. Diesen Beziehungsstatus, der gilt allen. Geliebt von Gott. Und wenn das immer mehr ins Herz dringt, dann hängt mein Leben nicht von meiner Partnerin ab, meinem Partner oder auch vom Ledigsein. Als Gemeinde wollen wir einüben, das aneinander zu vermitteln, dass der andere geliebt ist, so wie er gerade lebt. Und üben, miteinander zu reden und aufeinander zu hören. Wie ist deine Situation wirklich? Nicht in den Vorurteilen zu verharren, die wir schon haben, weil wir wissen, wie es angeblich dem anderen gehen müsste, wenn er so lebt. Wir leben alle davon, dass Jesus unser Leben wertvoll macht, dass wir von ihm geliebt sind. Amen.